Wir haben gehört, jung zu sein und gerettet zu sein, das ist das Beste, was es gibt. Selig der, der schon in seiner Kindheit oder Jugend ein sinnvolles Leben begonnen hat mit Jesus. Wir wollen lesen aus Gottes Wort, Matthäus Evangelium Kapitel 20, ab Vers 1. Matthäus 20, ab Vers 1, es ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Unser Herr Jesus Christus spricht: Das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar, das ist ein Tageslohn, für einen Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, das ist ungefähr 9 Uhr in der Früh, sah er andere auf dem Markt stehen, untätig, und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die 6. Stunde, also um die Mittagszeit, und um die 9. Stunde am Nachmittag, und tat dasselbe. Als er aber um die 11. Stunde ausging, das ist praktisch gegen 17 Uhr, eine Stunde vor Schluss der Arbeitszeit, da fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, also um 6 Uhr abends Arbeitsschluss in Israel damals, da sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die 11. Stunde, also etwa 17 Uhr, eingestellt worden waren, und es empfing jeder einen Tageslohn, einen Denar. Als aber die Ersten kamen, also die schon morgens angefangen hatten, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar, einen Tageslohn. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Und dann sagt der Herr Jesus: So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Wir wollen uns nochmal erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gütig bist, dass du immer wieder Menschen nachgehst, die auf dem Weg des Verderbens sind. Und du rufst den einen früh, den anderen spät. Herr, danke, wenn es nicht zu spät ist für viele. Und wir wollen auch diese Woche auf die Straße gehen und Menschen rufen, bevor es zu spät ist, bevor sie in der ewigen Verdammnis sind. Herr, schenk Gnade, dass noch viele gerettet werden. Und du weißt auch hier bei uns, wer schon dein Kind ist und wer noch nicht. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, lass keines verloren gehen. Herr, schenk, dass wir alle uns einmal im Himmel wiedersehen dürfen und dass keiner in die ewige Verdammnis muss. Herr, sei gnädig und lass auch diese Stunde dazu dienen. Amen.
Amen.
Liebe Brüder und Schwestern und liebe Gemeinde, der Herr geht in den Weinberg, sendet Arbeiter. Und zunächst könnte uns das ungerecht vorkommen, was wir da sehen. Der, der zur ersten Stunde schon anfängt, bekommt das gleiche wie der zur letzten Stunde, nämlich den vollen Tageslohn. Wofür steht dieser Tageslohn, wenn wir einmal das Gleichnis verlassen? Für die himmlische Herrlichkeit. Es ist der Lohn, im Himmel sein zu dürfen, mit Jesus. Und es gibt Menschen, die sind früh berufen, selig, wenn sie ihr ganzes Leben dem Herrn weihen durften. Es gibt aber auch Menschen, die werden noch gerade so vor Torschluss erreicht, so wie der Schächer, der Verbrecher am Kreuz. aber es möge sich keiner darauf verlassen, dass er auf dem Sterbebett sich noch bekehren kann. Ich kenne viele ältere Menschen, über 70 oder über 80. Wie oft haben wir ihnen schon das Evangelium gepredigt und sie sind so verstockt schon, so verschlossen, so verhärtet in ihrem Lebenstrott, den sie eingeschlagen haben, dass sie nicht mehr umkehren können. Ich habe jahrelang einen Mann in eine Gemeinde mitgenommen, immer wieder besucht und gebetet, manche kennen ihn auch. Aber es fällt ab wie so an einer Ente, ja, wo das Wasser immer wieder abläuft und irgendwie dringt es nicht durch. Und deshalb, man kann auch beten noch für diesen Menschen, aber man sollte es nicht auf die lange Bank schieben, diese rettende Hand Jesu zu ergreifen. Deshalb haben wir auch diese Woche die Evangelisation mit Bruder Oleg Merkel. Und wir wollen auch beten, dass der Herr reiche Frucht schenkt. Jeder Gottesdienst aber ist eine Erbauung, eine Glaubensstärkung, aber auch eine Evangelisation. Immer wieder der Ruf, versäume nicht die Gnadenzeit. Wir können aus diesem Gleichnis sehr viel lernen. Für die, die noch nicht gerettet sind, stellt sich die Frage, wann beginnst du deine Arbeit im Weinberg des Herrn? Das ist der erste Teil. Und für die, die schon gerettet sind, stellt sich die Frage, aus welcher Motivation heraus arbeitest du im Weinberg des Herrn? Zum Ersten, wann beginnst du deine Arbeit im Weinberg des Herrn? Wann bekehrst du dich? Wann schiebst du es nicht mehr länger auf die lange Bank, das liebste Möbelstück des Teufels? Wir haben von verschiedenen Zeiten gehört. Manche schon ganz früh, das ist die Gnade der frühen Bekehrung. Ich war gerade noch in dieser Gnadenzeit zum Herrn gekommen, nämlich mit 18 Jahren, nicht mehr so ganz früh, aber gerade so, wo die erste Stunde so endet. Übrigens, wir wissen ja nicht, wie lange bei uns selber die erste Stunde, die dritte Stunde ist und so weiter. Wenn wir von einem Leben von etwa, sagen wir mal, 70, 80 Jahren ausgehen, ist die erste Stunde so mit 0 bis 20 Jahren etwa in dem Bereich. Aber nur wenn einer auch 80 wird, wenn einer schon mit 15 stirbt, oder mit 18, mit einem Autounfall, wie einige Freunde von mir, die den Führerschein hatten und dann verunglückt sind, einer tödlich, dann ist die erste Stunde sehr, sehr kurz und die einzige Zeit für die Gnadenzeit. Ich durfte mit 18 Jahren in einem Schülerbibelkreis Jesus als den lebendigen Herrn finden. Ich hatte vorher so gelebt, dass ich so in allen möglichen Religionen gefangen war. Ich war schon immer ein Suchender gewesen. Ich war jetzt nicht so ein wilder Disco-Jugendlicher, wie es heute viele sind. Das habe ich immer abgelehnt, weil mit 10 Jahren kam ich ins Gymnasium und da hatte ich einen Lehrer, der hat mir gesagt, du kannst absolute Fitness gewinnen, wenn du nicht rauchst, nicht trinkst, keine Süßigkeiten isst, auch kein Fleisch. Ich war also in meiner ganzen Schulzeit Vegetarier, habe keinen Gramm Fleisch, keinen Gramm Zucker angerührt, künstlichen, alles nur Körner und natürliche Ernährung. Das war damals für mich die Weltanschauung vom 10. bis 18. Lebensjahr. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch auch so macht. Muss nicht sein, ja. Das Gute davon habe ich übrigens behalten, obwohl ich halt auch eine gesunde Mischkost esse. Aber wisst ihr, was das Problem war? Ich habe nur auf das Irdische geschaut, die äußerliche Fitness, die äußerliche Kondition. Und irgendwann wurde mir klar, aber dieses Leben hat ja ein Ende, wie wir es vorher gehört haben. Und was ist dann nach dem Tod? Und ist das wirklich schon alles? Gibt es nicht doch einen, der mich geschaffen hat? Den lebendigen Gott, den Schöpfer? Vielleicht lebst du auch oberflächlich und denkst, es geht alles hier nur um meinen Bauch. Mein Bauch ist mir mein Gott oder meine Gesundheit. Wie versuchen Leute heute Unsterblichkeit zu erlangen? Ich will 100 Jahre werden, hört man dann. Und sie tun alles dafür. Andere sagen, es ist sowieso egal, lass mich verbrennen, es gibt nichts mehr nach dem Tod. Alle möglichen Illusionen reden sich die Menschen ein, um vor Gott davon zu laufen. Und Gott sei Dank, Gott hat mir Menschen über den Weg geschickt. Es war zunächst mal, ich war damals noch katholisch, ein katholischer Religionslehrer, da habe ich zum ersten Mal ein Neues Testament geschenkt bekommen. Es war zwar eine katholische Ausgabe, aber trotzdem, ich habe es gelesen und überhaupt erst verstanden, wer Jesus ist, als ich wirklich zum ersten Mal die Bibel gelesen habe. Ich war damals 16, 17 im Gymnasium. Und dann war in dieser Zeit auch, es war hier im Reuchling-Gymnasium damals, ein Schülerbibelkreis. Und da bin ich hingegangen. Da waren Klassenkameraden in meiner Klasse, die waren wirklich anders. Die haben nicht dieses ganze wüste Gefluche und Gesaufe und diese Partys und das mitgemacht, sondern die waren wirklich anders. Und einer von denen ist auch damals nicht mit auf das Landschulheim, wo es so wüst zuging, wie ich nachher gehört habe. Und er und ich, wir waren die Einzigen, die nicht mit sind. Er, weil er Christ war, und ich, weil ich nicht dieses Alkohol und dieses Rauchen und das ganze Getue mochte. Und diese Freunde haben mich damals so beeindruckt, dass ich in den Schülerbibelkreis ging. Und da hörte ich, dass ich versucht habe, mich selber zu erlösen, mich selber besser zu machen, als ich bin. Aber in Wirklichkeit bin ich ein verlorener Mensch. Es kreist nur um das Irdische und ich bin genauso lieblos und wie andere Menschen, viele Sünden. Und bei einer Evangelisation, es war 1976 im Dezember im Schlossbergzentrum in Pforzheim damals, ich glaube, es war das Janskirchen, ja, diese Zeit, waren einige Evangelisationen, aber da habe ich dann wirklich Ja zu Jesus gesagt und mein Leben bereinigt, ihm alles, den ganzen Schmutz und die Selbsterlösungsversuche gegeben und gesagt: Herr, danke, dass du alles für mich getan hast. Es kam noch dazu, dass ein Esoteriker damals, ich war auch schon in Richtung Okkultismus, Anthroposophie, Buddhismus reingerutscht, dass der krank wurde. Und das hätte nach meinen Berechnungen nicht passieren dürfen, dass man krank wird, wenn man so gesund lebt. Ja. Und habe gemerkt, so schnell kann es zu Ende gehen. Der hatte mit 40 einen Herzinfarkt bekommen, hätte nie passieren dürfen nach diesen Naturheiltheorien. Und das hat mich dann vollends ernüchtert. Außerdem wurde mein Vater damals krebskrank. Und ich habe angefangen, für ihn zu beten. Ich war so auf dem Weg zum Glauben, habe gebetet. Und der Herr hat nochmal Gnade geschenkt, dass er noch 12 Jahre dann gelebt hat und nochmal damals geheilt wurde. Und es hat mich damals auch so beeindruckt, dass Gott wirklich eingegriffen hat. Ja, ich wünsche euch auch diese Gnade der frühen Bekehrung, liebe Geschwister. Oder liebe, die noch nicht Geschwister sind. Ich wünsche, dass jeder ein Bruder, eine Schwester wird, der hier ist, wenn sie es noch nicht sein sollten. Der Frühbekehrte bleibt vor vielem Bösen bewahrt. Wenn du schon als Kind in der Schule von Jesus hörst, es gibt auch christliche Schulen hier in der Nähe, in Lomersheim, in Kalf, in Kleinsteinbach, wer es nicht wissen sollte. Man bleibt doch vor manchem bewahrt und man kann manches hören, was einen auf den guten, schmalen Weg führt. Ist es nicht wunderbar, wenn man so ziemlich das ganze Leben lang schon mit Jesus wandelt und seinen Körper, seine Seele, seinen Geist nicht ruiniert durch Drogen, durch Abhängigkeiten, durch Süchte verschiedener Art? Die Frische einer unbeschwerten Jugendzeit. Ich bin jung und ich bin frei von der Sünde, Tyrannei, haben wir gerade gesungen. Das ist wunderbar. Und deshalb ist auch so wichtig die Kinderarbeit, auch in der Gemeinde. Deshalb haben wir jetzt 2 Sonntagsschulklassen heute, und mittwochs 3 Kindergruppen, damit es ist wirklich eine Gnade, dass wir so die Kinder haben, in Altersstufen gestaffelt, auch die Kinder mit dem Evangelium vertraut machen können. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, ob ihr auch zu Hause Andachten haltet. Jeder Mann, jeder gläubige Bruder sollte ja auch ein Hauspriester sein und die Schwester auch eine Hausmutter. Und es gibt gute Andachtsbücher, wir lesen schon seit Jahren immer wieder aus diesem Buch, Kommt zum Heiland. Wir haben einige übrigens bestellt, auf Spendenbasis können das bei uns bekommen. Wir haben auch schon das per Spendenbasis bezahlt und könnt gerne auf Anna oder mich zukommen, wenn ihr diese wollt. Sehr tiefgreifende Andachten. Kann es jetzt euch nur mal als Muster nachher auslegen. Es gibt auch andere gute Bücher, wo man auch lesen kann, aber natürlich auch direkt aus Gottes Wort, aus einer guten Kinderbibel. Und es ist gut, wenn man mindestens einmal am Tag als ganze Familie sich mit den Kindern trifft und Andacht hält, singt, etwas liest aus einem Andachtsbuch oder aus der Bibel, zusammen betet, ja, und auch auf die Knie geht mit den Kindern, die Anliegen austauscht. Und wenn es vielleicht am Anfang nur ein auswendig gelerntes Gebet ist, bei den kleineren Kindern, mit der Zeit wird das Gebet immer freier, kommt immer mehr aus dem Herzen, wenn die Kinder auch verstehen, was sie da beten, dass sie wirklich zu dem lebendigen Gott reden, der das ganze Universum geschaffen hat. Die Gnade der frühen Bekehrung. Wichtig ist ja auch die Erkenntnis, dass Gott Kinder hat, aber keine Enkelkinder. Was heißt das? Dass jeder Mensch sich individuell, persönlich für sich bekehren muss. Du kommst nicht in den Himmel, liebes Kind, wenn deine Eltern gläubig sind. Selber, persönlich, darfst du Ja zu Jesus sagen. Das ist der einzige Weg in den Himmel. Kann keiner sagen, wenn er einmal vor dem Thron Gottes steht, ja, meine Eltern waren doch gläubig, mein Vater war vielleicht Prediger, ja, sogar, oder irgendwie auch in einem anderen Dienst im Reich Gottes. Aber das nützt dir gar nichts, liebe Seele, wenn du dich selber die Entscheidung triffst für Jesus Christus. Ich erinnere hier an zwei Männer, die schon jung dem Herrn gedient haben. Einer aus dem Neuen Testament, einer aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament Timotheus. Wird ja so der Herr Will im Oktober in Bad Heilach den ersten Timotheusbrief auslegen. Hat mich jetzt viel damit beschäftigt. Und gerade dieser Timotheus, er schreibt, dass er bei seiner Mutter, so hoffe ich, dass ich die Namen nicht durcheinander bringe, Eunike, und bei der Großmutter Lois sich bekehrt hat. Also wir haben die Frauen, die Kinder gelehrt, was auch biblisch ist, die sollen nicht über die Männer regieren oder herrschen in der Gemeinde, die Hauptfunktion einnehmen, gemäß Epheser 5, sondern die Kinder belehren und auch in der Frauenstunde sich austauschen. Aber hier der Timotheus, und das ist die große Verantwortung für die Frauen, gerade gegenüber Kindern, er hat bei seiner Mutter und Großmutter vom Heiland gehört und sich schon früh bekehrt, sodass er ein ganz treuer Mitarbeiter des Apostels Paulus wurde. Paulus spricht von seinem geistlichen Sohn Timotheus, aber bekehrt hat er sich schon bei der Mutter und Großmutter. Ist das nicht wunderbar? Und der Prophet Samuel, die Hannah, sie hatte ja keine Kinder bekommen können lange Zeit, und sie haben gebetet und sie hat gefleht im Tempel, wo auch der Priester Eli war. Und dann hat Gott, der Herr, ihr Gebet erhört, hat ihr den Sohn Samuel geschenkt, Hannah und Samuel. Und was hat sie getan? Sie hatte vorher gelobt, dass sie ihn ganz in den Dienst des Herrn gibt. Und sie hat ihn dann, als er entwöhnt war, von der Mutterbrust in den Tempel gebracht und zu dem damals problematischen Priester Eli. Aber Samuel war der von Gott auserwählte Prophet, der ihm treu nachgefolgt ist. Und Gott sprach durch ihn. Und er war ein vollmächtiger Diener des Herrn. Er hat auch dann später im Alter nicht immer alles recht gemacht gegenüber seinen eigenen Kindern, aber er war doch lange Zeit gebraucht worden vom Herrn als sein Prophet in dieser Zeit, wo dann auch die ersten Könige kamen. Noch ein Beispiel von einem jungen Mädchen, Mary Jones. Hat den Namen schon mal jemand gehört? Mary Jones, Jonas geschrieben. Sie lebte von 1784 bis 1864 und es war ein junges Mädchen in England, in Wales, und es bestand damals in dieser Zeit ein großer Mangel an Bibeln. Und sie wollte unbedingt eine Bibel. Ich weiß auch nicht, habt ihr schon alle eine Bibel, liebe Kinder? Eine eigene Bibel? Lest ihr auch darin? Ganz wichtig. Ja, und sie betete und bettelte, dass sie doch eine Bibel bekommen konnte. Sie war damals schon 9 Jahre alt. Und dann erst, als sie 15 oder 16 war, hatten sie genug Geld gesammelt, um eine Bibel kaufen zu können. Es ist ja nicht traurig, dass damals so eine Bibelarmut war. Und dann, als sie 15, 16 war, die Bibel zu bekommen, lief sie zu Fuß 40 Kilometer zu einem Pastor, wo sie wusste, dass sie dort eine Bibel kaufen konnte. Würdet ihr auch dieses Opfer aufbringen, Geld sammeln über Jahre und dann 40 Kilometer laufen, um eine Bibel zu bekommen? Achten wir das Wort heute auch noch so kostbar, wo wir so übersättigt sind mit allen möglichen Bibeln, leider auch verfälschten Bibeln zum Teil. Nicht jede Bibel ist empfehlenswert, jede Übersetzung. Aber ich hoffe, ihr habt alle wortgetreue Bibeln, die das Wort wirklich wiedergeben. Jedenfalls Mary Jones, sie lief 40 Kilometer. Und dieser Pastor wollte sie zuerst abweisen und sagte, die sind alle schon vorbestellt, der hat keine mehr übrig. Aber dann ist die Geschichte dieses Mädchens, dass sie so lange gewartet hatte und so weit gelaufen ist, ihm so zu Herzen gegangen, dass er gesagt hat, nein, ich gebe dir jetzt eine Bibel. Und der, der das bestellt hat, wird Verständnis haben, wenn er ihm dieses erzählt, wie weit dieses Mädchen hier gelaufen ist und welche Opfer sie gebracht hat, um zu ihrer Bibel zu kommen. Und übrigens, dieses Mädchen, das war mit der Anstoß, dass dann in England die britische und ausländische Bibelgesellschaft gegründet wurde, die ganz gezielt Bibeln druckte, herstellte, damit nicht mehr dieser Mangel da ist. Man hat dann wirklich begonnen, Bibeln massenhaft auch zu drucken, zu verbreiten. Und jedes Jahr werden auch in unserer Zeit viele Millionen Bibeln verbreitet. Man muss nicht mehr jahrelang darauf warten, man kann sie kaufen. Und das ist doch ein wunderbares Geschenk. Mary Jones, ein frühbekehrtes Mädchen, das zum Segen wurde für viele Menschen, indem ihre Geschichte dazu führte, dass sogar eine ganze Bibelgesellschaft gegründet wurde, die Bibeln hergestellt hat. Ich könnte viele weitere Beispiele von Jungbekehrten nennen. Charles Haddon Spurgeon, der mit 16 Jahren so elend war, dass er dann über die Straßen Londons zog, und dann kam er in eine kleine, unscheinbare Methodistengemeinde, wo ein ganz einfacher, schlichter Prediger, ich glaube es war ein Handwerker, gepredigt hat, kein Gelehrter. Aber der Geist Gottes hat durch diesen einfachen Mann gewirkt, viel mehr als über die Gelehrten, die oft mit der Bibelkritik verseucht sind. Und er hat gesehen, wie elend Spurgeon aussah, so in der hintersten Reihe, im Schneesturm war er hineingekommen, reingesessen. Und er hat ihm gesagt: Junger Mann, du siehst so elend aus. Blicke auf Jesus, blicke auf Jesus. Und das war der Anstoß zu Spurgeons Bekehrung. Und ihr wisst ja vielleicht, Spurgeon, später wurde er der Fürst der Prediger genannt. Tausende, abertausende Menschen kamen in seine Gottesdienste in London. Tausende kamen zum Glauben, bis heute noch durch seine Bücher. Versäume nicht die Gnadenzeit. 16 Jahre alt war Spurgeon damals. Dann gibt es ja die weitere Stunde, die dritte Stunde, die sechste Stunde, die neunte Stunde in unserem Gleichnis. Ich weiß nicht, wer sich bekehrt hat mit 30 Jahren, mit 40 Jahren, mit 50 Jahren. Auch da ist es noch nicht zu spät, wenn der Mensch noch am Leben ist, natürlich. Aber da werden meist schon Weichen gestellt, Berufsentscheidungen sind gefallen, die Ehe ist eingegangen worden, vielleicht mit einem Ungläubigen. Man weiß nie, ob sich der ungläubige Ehepartner dann auch bekehrt. Manchmal kommt es vor, aber nicht immer, und dann wird es oft sehr schwer, wenn die Weichen schon gestellt sind. Deshalb, liebe Seele, bete gut darüber, wen du einmal heiratest, damit du nicht an einem ungleichen Joch eingebunden bist. Der eine zieht in die Richtung, der andere in die gegenteilige Richtung. Da kann sehr viel Not daraus erwachsen. Aber, liebe Frau oder lieber Mann, wenn du einen ungläubigen Ehepartner hast, der noch nicht gerettet ist, dann gib nicht auf. Bei den Frauen heißt es einmal, dass sie durch ihre Liebe, durch ihre Hingabe ihre Männer auch gewinnen können, auch ohne Worte, nicht anpredigen. Man kann auch einmal etwas von Jesus sagen, wenn man dann gefragt wird. Viel besser ist das stille, sanfte Wesen und liebevolle Zeugnis durch das Leben. Dann kommt die Bekehrung zu fortgeschrittener Lebenszeit und die späte Bekehrung. Es ist nicht unmöglich, aber es wird immer schwerer, je weiter das Leben schon entwickelt ist, je mehr der Mensch schon festgefahren ist in seinen Vorstellungen, in seinen Prägungen. Ich wünsche keinem, dass er bis 50, 60 damit wartet. Man hat sein Lebensprogramm, seinen Beruf schon weitgehend hinter sich. Es bleibt auch nicht mehr viel Zeit, um dem Herrn zu dienen. Es gibt Ausnahmen. Hermann Menge, weiß jemand, wann sich der Bibelübersetzer Hermann Menge bekehrt hat? Soweit ich mich erinnere, mit 60 Jahren. Aber es ist eine Ausnahme. Gott hat ihm noch über 30 Jahre Lebenszeit geschenkt, um die Bibel zu übersetzen, die Menge Bibel. Er ist 90 geworden. Ja, Gott hat ihn noch gebraucht. Auch Otto Rieker in Adelshofen gab es damals eine Erweckung. Er war Pfarrer, aber ungläubig und kam mit 60 Jahren zum Glauben. Es gibt leider auch viele ungläubige Pfarrer, aber wir können auch für solche Menschen beten. Gott reicht jedem die Gnadenhand. Aber wir sind seine Boten und Botinnen und wollen auch deshalb diese Möglichkeit wahrnehmen, dass die Stadt uns erlaubt hat, einmal im Monat jetzt diesen Missionsstand zu machen. Wir könnten es auch noch öfter, aber ich will auch die Gemeinde nicht überfordern. Man muss nicht jede Woche das machen, das wird dann zu viel. Aber einmal im Monat ist ein gutes Maß. Es müssen auch nicht alle mit. Man kann sich abwechseln, es ist auch viel zu viel, wenn da alle stehen an einem Tisch von 3 Meter Breite. Es geht gar nicht. Also sprecht euch ab, wen der Herr beruft dazu, wer Freudigkeit hat, anderen Menschen das Evangelium zu sagen. Und setze deine Kraft für den Herrn ein. Es ist der schönste Dienst. Und jeder, der schon mal das gemacht hat, wird am meisten selber gesegnet. Ich habe es schon gemacht, einmal auch in Pforzheim, mehrfach schon in früheren Jahren, und freue mich, das jetzt wieder machen zu können. Man wird so reich gesegnet, auch wenn Diskussionen sind, auch wenn Angriffe kommen. Aber man ist doch ein Licht und die Menschen kommen zum Nachdenken. Und wenn sie vielleicht mal wieder vorbeikommen am Stand, ach, euch habe ich doch schon mal gesehen, und dann sind sie vielleicht doch schon offen. Wenn wir ganz gezielt auch für solche beten, mit denen wir auch Gespräche hatten. Jetzt möchte ich aber auch noch ein Wort für die Gläubigen unter uns sagen, die schon gerettet sind. Und zwar stellt sich in dem Gleichnis ja auch die Frage, aus welchem Beweggrund wir dem Herrn dienen. Das ist das Zweite. Das Erste war die Frage, wann bekehrst du dich? Wann erlebst du die geistliche Wiedergeburt? Und die zweite Frage, aus welchem Motiv dienst du dem Herrn? Ist es vielleicht so aus Pflichtbewusstsein, ich muss ja etwas tun und so, und deshalb gehe ich jetzt da auch mit? Oder ist es aus dem einzig wirklich biblischen Motiv, welches ist das?
Retterliebe.
Die Retterliebe, überhaupt die Liebe zu Gott und den Menschen. Ihr kennt ja bestimmt das bekannte Bild, was der junge Graf Zinzendorf einmal gesehen hat, wo der Herr Jesus abgebildet war, als er am Kreuz hing, zermattert, zerschlagen, blutig. Und da stand drunter unter diesem Gemälde, das tat ich für dich. Für dich ging ich nach Golgatha. Und dann stand noch drunter, was tust du für mich? Aus Liebe. Und auch Zinzendorf hat viele Missionsbewegungen ins Leben gerufen, damals im 18. Jahrhundert. Es war eine wirkliche Erweckungszeit im 18., im 19. Jahrhundert. Heute leben wir eher in der Endzeit. Aber, liebe Geschwister, in der Endzeitrede Jesu steht, dass einerseits Gerichte kommen und Verführungen, aber andererseits wird das Evangelium allen Völkern gepredigt werden, bis der Herr kommt. Das steht auch in Matthäus 24 in der Endzeitrede. Und deshalb wollen wir uns nicht einschüchtern lassen durch die zunehmenden antichristlichen Angriffe, die kommen. Sondern wir wollen auch sehen, kein Mensch, auch kein Islam oder was auch immer, kann das Wort Gottes aufhalten. Es läuft weiter, bis der Herr kommt. Der Herr hat verheißen, es wird parallel laufen die Verführung, die Gerichte, die Linie mit Israel, auch was dort alles geschieht, und auch die Weltmission. Sie wird weitergehen bis zur Wiederkunft Jesu. Die Entrückung der Gemeinde und auch noch weiter danach, es werden sich auch nach der Entrückung noch welche bekehren. Und auch da wird, bis der Herr dann sein Weltgericht auch ausübt, wird alles geschehen. Bis zum tausendjährigen Reich, auch da wird es wahrscheinlich noch Bekehrungen geben. Also ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen über Prophetie, aber überall, wo das Evangelium verkündigt wird, wird es Bekehrungen geben. Unser Motiv, unser Beweggrund sollte die Liebe sein zum Herrn, der so viel für uns getan hat, dass er für uns in den Tod ging, am Kreuz auf Golgatha. Und die Liebe zu den Menschen, die ohne die rettende Botschaft verloren gehen. Deshalb evangelisieren wir ja auch. Das ist unser allererster Auftrag. Zugleich aber müssen wir auch warnen vor falschen Lehren, die auch überhand nehmen. Beides gehört zusammen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Menschen Christen werden und dass Christen Christen bleiben. Dass sie nicht verführt werden, nicht zum Abfall verführt und dann auch noch verloren gehen. Leider gibt es heute eine zunehmende Zahl von Menschen, die sich Christen nannten, die vielleicht auch wirklich mal dabei waren und sie sich haben verführen lassen, weg vom schmalen Weg wieder in die Welt, in den Zeitgeist, in eine falsche Ökumene hinein, in eine Bibelkritik hinein, was auch immer. Satan ist so einfallsreich, es gibt so viele Sekten und Irrlehren auch um uns herum, wir wollen wachsam sein, wollen uns nicht von jedem Wind der Lehre hin und her treiben lassen. Das ist auch der Grund, dass wir ein Glaubensbekenntnis verfasst haben, um schon einmal die schlimmsten Irrlehren abzuwehren im Vorfeld. Wer es noch nicht hat, hier im Schriftenstand hinten, dürft ihr gerne das Glaubensbekenntnis der Bibelgemeinde Pforzheim mitnehmen. Da haben wir also, wir wollen es auf keinen Fall über die Bibel, sondern unter die Bibel stellen, aber es ging darum, die gröbsten Irrlehren von vornherein auszuschließen, damit das nicht eindringt. In vielen Gemeinden ist der Zeitgeist und anderes eingedrungen und sie wurden von innen her dann zerstört. Ja, also die zwei Fragen möchte ich abschließend nochmal zusammenfassen. Bist du schon ein Kind Gottes? Wenn nicht, dann gibt es diesen Tag oder auch diese Woche die Möglichkeit, zum Herrn zu kommen. Oder auch die Frage dann für die Gläubigen, aus welchem Grund dienst du, aus welchem Grund diene ich dem Herrn? Es sollte allein aus der Liebe sein zu Jesus und zu den Menschen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet und den Herrn anbeten. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns erlöst hast von Sünde, Tod und Teufel und bitten dich, dass du uns Kraft schenkst, dir wieder zu dienen, dir zu dienen mit all unserer Kraft, die du uns schenkst. Gebrauche auch den Missionseinsatz diese Woche. Zeige du jedem, wo auch er dir dienen kann, in der Familie, in der Schule, im Betrieb, auch auf der Straße, in der Nachbarschaft. Herr, und rette noch viele Menschen. Wir sind so traurig, wenn wir sehen, wie viele in die Verdammnis laufen. Und der Teufel flüstert ihnen ein, dass es keine Hölle gäbe. Der größte Betrug Satans. O Herr, rette doch noch, was sich retten lässt. Herr, sei du gnädig. Amen.